Regional Diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz.
Und das ist unsere Startaufstellung für die nächste Viertelstunde. Der Strom aus dem Fluss. Ein Beispiel zu Winterthur zeigt, dass stillgelegte Flusskraftwerke in der Schweiz durchaus wieder Potenzial hätten. Die Hex aus dem Glarnerland. Warum sich die Kantonsregierung lang gegen die Rehabilitierung von Anna Göldi gewehrt hat und jetzt doch einlenkt. Die Gipfeli aus dem Tiefkühler. Wie die Bäckereien mit dem Trend zu Industrieprodukten umgehen. Und zuvorderst die Ironie aus dem Lautsprecher. In Berner Tram und Bussen ist schon wieder fertig mit lustigen Sprüchen zur Euro. Regional Diagonal, am Mikrofon Stefan Kohler.
Werte Fahrgäste und Fußballfans, wenn Sie auch während dem Turnier nicht auf ein anständiges Schweizer Bier verzichten möchten, bringt Bernmobil Sie in 0, nichts aus der Fanzone. Bernmobil wünscht Ihnen ein schönes Fußballfest.
So hat es anfangs Euro in Berner Tram und Bussen tönt. Überraschend anders, überraschend frech. Und erst noch mit Seitenhieben gegen die nicht überall beliebte UEFA. Aber damit ist jetzt schon wieder Schluss. Priska Delberg.
Bernmobil hat seinen Vorgast während der Euro etwas Spezielles bieten. Der Direktor René Schmid erzählt.
Wir wollten zuerst Durchsagen machen zu den Goal, haben aber dann festgestellt, dass unsere Chauffeure und auch die Leitsten weil engagiert genug wird sein, um zu fahren in diesen vielen Leuten. Und haben dann die Idee gehabt, dass wir so einen Jingle bringen mit einem leicht ironischen, lustigen Text, der einerseits die Fußballfans anspricht, andererseits aber auch die Leute, die vielleicht ein bisschen weniger Fußballfans sind.
Mit dem leicht ironischen Unterton in diesen Durchsagen ist dann aber der Schuss nach hinten los. In der Zentrale vom städtischen Transportunternehmen hat es E-Mail gehagelt, Leute haben angeleitet und gefragt, was denn das genau soll. Besonders für Verwirrung gesorgt hat, dass sich die Stimme aus dem Lautsprecher im Bus über die Kleidervorschriften in der Fanzone lustig gemacht hat.
Werte Fahrgäste und Fußballfans, wir bitten Sie ab sofort in unseren Trams und Bussen keine Kleidungsstücke mit den Logos von SBB, Postauto, RBS oder BLS zu tragen. Fehlbare Personen werden sich vor der UEFA verantworten müssen. Bernmobil wünscht Ihnen ein schönes Fußballfest.
Das haben ein paar Angestellte so ernst genommen, dass sie gerade nicht mehr so ganz sicher sind, ob sie mit der Bändleruniform überhaupt noch dürfen heimfahren mit dem ÖV. So viel Verwirrung war den alten Chefen von Bernmobil zu viel. Die haben die Spezialdurchsagen nach 3 Tagen wieder eingestellt. Und das, obwohl das die übermächtige UEFA, die ja sonst nicht gerade viel Spass versteht, im Gegensatz zu den Vorgästen nicht reklamiert hat.
Die UEFA hat sich nicht eingemischt. Ich glaube, sie hat gemerkt, dass es eigentlich eine subtile Ironie war, die wir da haben angekündigt.
Bleibt nur noch die Frage, haben die Leute in der pappigen Bundeshauptstadt überhaupt keinen Sinn für Humor? Ganz so schlimm sei es nicht.
Es hat durchaus auch positive Reaktionen gehabt, aber sie waren leider in einer grossen Minderheit gewesen, obwohl wir nach wie vor überzeugt sind, dass es eine gute Idee ist. Aber es ist halt leider so, dass die positiven Feedbacks meistens nicht so kommen, die negativen hingegen schon.
Sagt der Bernmobil-Direktor René Schmid. Schade. Die vielen, die nichts gesagt haben und Freude daran hatten, haben jetzt in Tram und Bus nichts mehr zu lachen. Genauso wie die, die lieber endlich einmal wieder ein anständiges Bier trinken wollen.
Diese Woche ist das Gesuch für ein neues Atomkraftwerk zu Gösgen eingereicht worden. Bis das steht, dauert es allerdings noch ein paar Jahre, wenn es denn überhaupt je kommt. Das Winterthur Arthös hat man mit der kleineren Kelle angerichtet und 2 alte, ehemalige Industriekraftwerke reaktiviert. Das sind kleine Wasserkraftwerke, wie es früher Tausende gegeben hat in der Schweiz. Und wenn man diese stillgelegten Werke wieder zum Laufen bringen würde, könnte sich das durchaus lohnen. Michael Hiller.
Es ist ein Vergleich David gegen Goliath. Zu Winterthur 2 kleine Wasserkraftwerke, die gerade mal ein paar hundert Haushalte mit Strom versorgen. Zu Gösgen Pläne für ein riesiges Atomkraftwerk. Und es ist auch nicht so, dass mit all diesen stillgelegten kleinen Kraftwerken, die es überall in der Schweiz entlang von Bächen und Flüssen gibt, Gösgen ersetzen könnte. Etwa 6'000 so stillgelegte Anlagen gibt es in der Schweiz, sagt Martin Giesler.
Die Standorte sind teilweise noch vorhanden, wo man wieder reaktivieren kann. Das wird ganz sicher passieren oder passiert schon.
Der Ingenieur Schaffhausen hat die beiden kleinen Werke zu Winterthur entdeckt, saniert und wieder ans Netz gebracht. Das ist mehr als ein Hobby. Irgendwann, etwa 5 Jahren, sollen die alten reaktivierten Werke an den TÜS rentieren. Bis vor ein paar Jahren hat man die meisten von diesen Kraftwerken drum stillgelegt, weil Strom ab Netz billiger gekommen ist. Heute zahlen die EW für Strom ab Kleinanlagen und ab dem nächsten Jahr wird mit einer Abgabe auf dem Strom ein Topf gefüllt, wo erneuerbare Energieproduktion damit gefördert wird. Und das sind neben Sonnenzellen, Windrädli und Biogas vor allem Kleinwasserkraftwerke.
An den grossen Flüssen sind eigentlich mehr oder weniger Kraftwerke gebaut. Aber das Potenzial ist halt schon eher bei den kleineren Flüssen und bei den kleineren Bächen.
Klar, man kann jetzt nicht einfach überall eine Turbine installieren. Da geht es zuerst um Wasserrecht, um Restwassermengen, um Naturschutzfragen, Fischtreppen und nicht zuletzt auch ums Geld. 2 Millionen Franken hat die Sanierung der beiden alten TÜS-Kraftwerke gekostet. Ohne Geld vom Staat und vom Denkmalschutz wäre das eine Nummer zu gross gewesen. Der Martin Giesel sagt aber,
ein Trend geht in die Richtung, dass man das Wasser nutzt mit Kleinwasserkraftanlagen.
Im TÜS-Tal, an der Reuss, an der Emme, oder sogar bei Trinkwasserfassungen, wo man Turbinen einbauen könnte. Der David wird so zwar nicht zum Goliath, mit neuen oder reaktivierten solchen Kleinkraftwerken könnten aber immerhin etwa 2% vom Schweizer Stromverbrauch abgedeckt werden. Immerhin. Um ein AKW abstellen, reicht es aber nicht.
Der Michael Hiller über die Chancen von kleinen Flusskraftwerken, die gegen Strom schwimmen. Und es geht gerade weiter mit David gegen Goliath. Der grösste Gipfeli-Hersteller der Schweiz backt in Zukunft noch grössere Brötchen. Der Aargauer Hierstand-Konzern hat diese Woche mit einem irischen Konzern fusioniert und ist jetzt weltweit die Nummer 1 im Geschäft mit Aufbach-Gipfeli. Gefroren geliefert, vor Ort aufbachen, ging frisch, aber überall gleich. Die Bäckereien reagieren auf diesen Trend mit einem Gegentrend, und zwar auf Anraten vom Verband. Der Aufstand gegen Hierstand, Moritz Velati.
Dankeschön. Ein Wannenbrötchen? Ja, gerne. Wir stehen in der Bäckerei Furter Zara. Hier kommen die Gipfeli aus der eigenen kleinen Backstube im Keller. Der Geschäftsführer Mario Molaco sagt, viele Bäckereien seien in den letzten Jahren zugegangen, wegen der Industrialisierung von Brot und Gipfeli-Märkten. Brot kaufen wir heute halt nicht mehr unbedingt beim Bäcker, sondern eben gerade so beim Grossverteiler oder an der Tankstelle.
Man kommt heute zu jeder Tageszeit und an jedem Tag dieser Produkt über. Die Verfügbarkeit der Produkte ist ein bisschen ein Problem für die Bäcker, die vielleicht gerne auch am Sonntag offen haben oder auch am Abend würden offen haben und es nicht können, weil sie irgendwann zwischen ihnen schlafen müssen. Einfach von der Grösse des Betriebs her sind einem je nachdem die Hände ein bisschen gebunden.
Der Schweizer Bäckermeisterverband sagt, Gipfeli und Brotverkäufe bei den gewerblichen Bäckern, die gingen tatsächlich zurück. Die Industriegipfeli haben klare Vorteile. Jeder kann sie verkaufen, frisch aufbacken rund um die Uhr und sie sind günstig. Der Bäckermeisterverband sagt darum klar, wer heute als Bäcker überleben will, der muss sich abheben. Genau das macht zum Beispiel auch die Bäckerei Furter Zarau erfolgreich. Hier setzen wir voll auf Bio. Wir gehen in die Backstube.
Auch etwas Schönes. Das sind Bio-Eier, die wir arbeiten damit. So also eins kostet 50 Rappen, im konventionellen Bereich ist es vielleicht 20 Rappen.
Der Mario Monaco sagt aber, seine Strategie mit exklusiven Zutaten zu backen, die funktioniere sicher nicht überall.
Wenn man in einer Region wohnt, wo es vielleicht nicht so viele Leute hat, das Einkommen der Menschen vielleicht leicht tiefer ist, dann hat man Schwierigkeiten, wenn ein Produkt irgendwie 10 Rappen oder 20 Rappen teurer kommt als noch jemand anders. Weil bei Backwaren, denke ich, schaut man immer noch schwer auf solche Sachen.
Bäcker aber, die selber halbfertige Gipfel einkaufen, um eben etwas billiger zu sein, die überleben auf Dauer auch doch nicht, glaubt Mario Monaco. Und der Bäckermeisterverband stimmt zu. Es ist also so, neben den immer grösseren Industriebäckereien entwickelt sich eine Art Gegentrend, eben der einzigartig zu sein. Nur, ob dieser Trend alle kleinen Bäckereien rettet, ist mehr als fraglich. Gerne wären wir übrigens zu Lupfig, also an dem Ort im Aargau, wo die Hierstand-Gipfeli-Fabrik steht, in der Bäckerei schauen, wie man es hier mit den Gipfeli hat. Aber zu Lupfig gibt es seit kurzem eben keine Bäckerei mehr im Dorf.
Ihr hört regional, diagonal, die gemeinsame Sendung von der DRS Regionalredaktionen. Gestern, vor 226 Jahren, ist in Glarus Anna Göldi hingerichtet worden. Als letzte Hexe von Europa hat sie eine traurige Berühmtheit bekommen. Über ihr Schicksal sind Bücher und Theaterstücke geschrieben und Filme gedreht worden. Die Glarus hat man sich lang schwer getan mit diesem dunklen Fleck in der Geschichte. Aber diese Woche ist jetzt die Kantonsregierung über ihren Schatten gesprungen und hat bekannt gegeben, dass Anna Göldi rehabilitiert wird. Ein symbolischer Akt, der nicht freiwillig passiert ist und lang gebraucht hat. Roland Wermelinger.
Der Hexenwahn hat seit dem Mittelalter allein zu Europa 50'000 Frauen und auch Männer einen grausamen Tod sterben lassen. Aber 1782, wo der Scharfrichter zu Glarus den Kopf von Anna Göldi abgehauen hat, da war die Zeit eigentlich überwunden gewesen. Man hat nicht mehr an Hexen geglaubt, schon gar nicht die aufgeklärte Oberschicht, die arme Dienstmagd zum Tod verurteilt hat. Das Anna Mikkeli, die 8-jährige Tochter von ihrem Dienstherr, soll Anna Göldi mit Stecknadeln vergiftet haben. Der Dienstherr war einer aus der reichsten und einflussreichsten Glarner Familie gewesen, der Arzt, Richter und Regierungsrat Johann Jakob Tschudi. Unter Historikern setzt sich immer mehr These durch, dass der Tschudi ein Verhältnis mit der Anna Göldi hat und sie durch den inszenierten Hexenprozess hat loswerden wollte, weil er als überführter Ehebrecher seine Ämter losgeworden wäre. Schon damals hat das Urteil einen Wirbel in halb Europa ausgelöst und ist als Justizmord angeprangert worden. Der unbequem Glarner Journalist und Buchautor Walter Hauser hat das Schicksal von der Anna Göldi nicht mehr losgelassen und hartnäckig hat er ein Ziel verfolgt.
Es ist wichtig, dass man ganz klar sich zu der historischen Verantwortung, nicht Schuld, aber Verantwortung bekennt, dass man als Folge von einem Fehlurteil sagt, wir entschuldigen uns, die Frau ist zu rehabilitieren, die ist unschuldig zum Tod verurteilt worden.
Natürlich hat die medienwirksam inszenierte Forderung auch den Umsatz von seinem Buch angekurbelt. Und natürlich lässt sich eine Kantonsregierung ihres Tun nicht gern von aussen vorschreiben. Und höchstwahrscheinlich hat sie auch die Sprengkraft unterschätzt, die das Schicksal der Anna Göldi auch heute noch hat. Auf jeden Fall hat die Glarner Regierung im letzten Herbst durch ihren Sprecher und Rotschreiber Hans-Jörg Dürst verkündet, dass so eine offizielle Unschuldigerklärung nicht nötig sei, weil doch klar sei, dass es keine Hexen gibt und dass man Anna Göldi gescheiter Ruhe belassen soll.
Der Regierungsrat hat sich die Frage gestellt, wie weit kann überhaupt eine nachfolgende Generation Verantwortung übernehmen für das, was vor über 200 Jahren vorher passiert ist.
Sein Urteil sei außerdem von einer Justizbehörde gefällt worden, die es heute gar nicht mehr gibt. Hat sich die Regierung weiter rausgeredet und dabei übersehen, dass solche Windungen zwar faktisch richtig sind, aber dass sie gegen aussen so überkommen, als wäre die letzte Hexe eben immer noch eine Hexe. Allerdings, ein Haufen Glarner sehen es ähnlich wie ihre Regierung. Das hat eine Strassenumfrage gezeigt.
Man kann sie auch nicht mehr lebendig machen durch das. Sie sowieso müssen sterben.
Meine Meinung dazu ist, dass da ein grosses Tamtam drum gemacht wird.
Bringen tut das nicht mehr viel, es ist ja passiert.
Die Glarner fühlen sich nicht mehr verpflichtet dieser Frau gegenüber. Hauptsächlich aus gewissen Schuldgefühlen.
Sie ist gestorben, weil er gestorben ist, soll man unterpappen.
Es hat ihn im letzten Herbst nochmal eine Art Hexenprozess im Kantonsparlament gegeben. Sogar die BBC in London hat über das berichtet und der öffentliche Druck mag dann auch der Grund dafür gewesen sein, dass die Regierung gleich noch dazu verpflichtet worden ist, die Anna Göldi zu rehabilitieren.
In der Deutschschweiz ist das Läuten der Kirchenglocke nicht besonders beliebt. Gäng wieder kommt es zu Reklamationen und gäng wieder taucht in Gemeinden die Forderung auf, man soll doch das Läuten abstellen oder auf ein absolutes Minimum beschränken. Im Tessin ist das anders. Da überkommen die Leute vom Glüt nicht genug und zahlen sogar dafür, wie der Beitrag von Hans-Peter Gschwend zeigt.
Ambrosianisches Lüten heisst die Sorte von typischen Tessiner Glockenklängen. Als launisch-spielerisches Geläut hat sie der Dichter Hermann Hesse beschrieben. Für Nordländer ist es klingende Südatmosphäre. Für Tessiner ist es akustische Heimat. Und sie lüten ihre Glocken bei jeder Gelegenheit. Mit Klöppel und Hämmer, ausgiebig und auf die verschiedensten Arten. Nicht nur Hochzeits- und Totenglocken werden geläutet und nicht nur zur Sonntagsmesse wird gemahnt, auch für Frühmessen, für Vesper, für Spätmessen und Andachten wird glöckelt. An diesen Orten wird zweimal kurz geläutet, wenn eine Frau gestorben ist, und dreimal, wenn ein Mann. Es wird so oft und ausgiebig geläutet, dass in Bellinzona im Moment gerade zwei Kirchtürme von den Schwingungen so fest erschüttert worden, dass die Glockenstuben zusammenfallen könnten. Darum hängen jetzt die Glocken mucksmäuschen still in ihrem Joch. Aber der Don Pierangelo Regazzi, Erzpriester von Bellinzona, zweifelt nicht, dass durch eine Sammlung in der Bevölkerung die rund 350'000 Franken zusammenkommen, für die beiden Kirchtürme zu sanieren. Vermutlich hat er recht. Die Tessiner sind bereit, in Geldsack zu längen, für ihre Glocken zu hören. Da wäre es nicht einmal nötig gewesen, in allem Ernst zu behaupten, es könnten Glocken aus dem Turm fallen und einen Passanten schlagen. Dass eine tote Glocke einen Mensch wird zu Tod schlagen, das wäre doch der Name allzu wörtlich genommen.
Damit wird das Regional-Diagonal von dieser Woche ausgeläutet. Ihr könnt die Tessiner Glocken und die anderen Beiträge nochmal hören im Internet unter drs.ch. Dort findet ihr auch weitere Informationen und Sendungen von der letzten Woche. Verantwortlich für die heutige Ausgabe Erik Send, am Mikrofon Stefan Kohler. Regional-Diagonal kommt in einer Woche wieder, Samstagmittag nach der 12.
Regional-Diagonal. Woche quer durch die Schweiz.